Bremen Plus. Pop-up mit Ben Bukes.
Für Menschen mit Behinderung waren die letzten anderthalb Jahre eine besonders schwere Zeit, weil zu den Einschränkungen, die sie sowieso schon im Alltag haben, dann eben noch die Corona-Beschränkungen dazu kamen, die für alle galten. Bis vor einer Woche habe ich ja noch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in einer Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderungen hier in Bremen bei der Stiftung Friedehorst. Und mit zwei unserer Beschäftigten dort habe ich mir das Thema mal genauer angeschaut. Das Ergebnis davon gibt's gleich hier im Pop-Up auf Bremen Plus. Nach Musik von Celeste und vorher Wiz Khalifa und Charlie Puth. See you again. Einen guten Start in den Mittwochnachmittag für euch.
Bremen Plus. Pop-Up.
Keiner von uns hat vor Corona wohl je eine Situation erlebt, in der es so viele und so massive Freiheitseinschränkungen gab. Ja, Kontaktbeschränkungen. Nicht ins Kino, nicht ins Theater, nicht ins Restaurant gehen, keine Auslandsreisen und so weiter. Und für Menschen, die im ganz normalen Alltag schon mit Einschränkungen leben müssen, die eine körperliche oder geistige Behinderung haben, für die war es oft eine besonders schwere Zeit. So langsam geht's jetzt bergauf. Inzwischen sind die allermeisten Menschen mit Beeinträchtigung vollständig geimpft. Wir wollen jetzt aber nochmal zurückschauen auf die letzten anderthalb Jahre, zusammen mit Björn Humrich und Dieter Klenke, die beide in Wohneinrichtungen der Bremer Stiftung Friedehorst leben, habe ich mir das Thema mal genauer angeschaut. Für Björn Humrich war es keine leichte Zeit seit dem Beginn des ersten Lockdowns im März 2020. Der 38-Jährige wohnt in Bremen-Lesum in einer Wohngruppe der Stiftung Friedehorst. Durch die Corona-Pandemie wurden viele Dinge unmöglich, die sonst selbstverständlich waren.
Die schlimmste Situation war für mich, wo ich halt auf die Familienbesuche verzichten musste, obwohl ich traurig war. Ich habe die erste Welle auch geweint, weil ich darüber sehr traurig war. Aber alle haben mich aufgemuntert, sind mit mir spazieren gegangen und dann ging es mir schon wieder gut.
Mit diesen Erlebnissen ist Humrich bei weitem nicht alleine, weiß Arne Frankenstein, der Bremer Landesbehindertenbeauftragte. Aus seiner Sicht waren gerade Menschen, die in Wohneinrichtungen leben, besonders stark eingeschränkt.
Man hatte dann ganz strenge Besuchsregeln, zum Beispiel, dass man halt nicht so viel Kontakt haben konnte, also auch deutlich weniger Kontakt, als es andere haben konnten. Und dann waren gleichzeitig auch keine Angebote in der Werkstatt oder in den Tagesförderstätten da. Ne? Die waren teilweise dann, hatten Betretungsverbote und man konnte da nicht rein. Das heißt also, man hatte im Privatleben Einschränkungen, man hatte aber gleichzeitig im Arbeitsbereich Einschränkungen. Es gab keine Gemeinschaftsangebote, ne? Keine Gruppenfahrt, man konnte nicht ins Weserstadion. Und das alles zusammengenommen hat, glaube ich, dazu geführt, dass gerade Menschen, die einen ganz hohen Unterstützungsbedarf haben, einfach während der Krise das so richtig voll abbekommen haben.
Werkstätten und Tagesförderstätten waren im ersten Lockdown komplett dicht. So sahen viele Menschen monatelang nur Mitbewohner und Betreuer. Aber auch als die Tagesförderstätten im Juli wieder aufmachten, blieb das soziale Umfeld häufig dasselbe. Denn Durchmischung der Beschäftigten war undenkbar, erklärt die Einrichtungsleiterin der Friedehorster Tagesförderstätte Sanne Heller.
Corona als ansteckende Krankheit hat erfordert, dass wir in Bewohnerverbänden nun alle zurückgeholt haben. Das heißt, die waren immer zusammen dann in einer Gruppe, zu Hause, in ihrer Wohngruppe und dann hier an der Arbeit.
Normalerweise sind etwa 70 Menschen mit Behinderung in der Tagesförderstätte beschäftigt. Sie arbeiten je nach Interessen und Fähigkeiten in werktherapeutischen Gruppen, pädagogischen Gruppen oder Fördergruppen. Insgesamt gibt es davon 16, verteilt auf drei verschiedene Häuser. Nun konnten die Gruppen aber nicht mehr nach Interessen der Beschäftigten zusammengestellt werden, sondern nur noch nach Abstands- und Hygieneregeln. Viele hätten so nicht mehr das machen können, was ihnen am besten liegt, sagt Sanne Heller. Auch die meisten besonderen Aktivitäten, die normalerweise den Tagesstättenalltag bereichern, fielen Corona-bedingt flach.
Gruppenübergreifende Projekte konnten nicht stattfinden. Musikpädagogische Angebote, denn Singen war auch nicht erlaubt. Und man durfte nicht in andere Räume wechseln. Und man hatte auf einmal einen ganz anderen Bezugsbetreuer, den man gar nicht kannte vielleicht. Und ist in einer ganz anderen Gruppe gelandet, als man das vorher war. Und das war natürlich nicht für alle nur schön.
Auch Dieter Klenke erinnert sich mit gemischten Gefühlen an die Zeit nach der Wiedereröffnung der Tagesförderstätte. Der 58-Jährige aus Bremen-Grohn arbeitet in der Computergruppe. Seinen PC steuert er mit einem speziellen Joystick. So hat er seine Statements aufgeschrieben, ins Mikro gesprochen hat sie sein Kollege Peter Hustedt für ihn.
Als ich im Juni wieder zur Arbeit musste, waren meine Leute nicht mehr da. Ich habe zu mir gesagt, Dieter, Kopf hoch. Aber es war trotzdem nicht einfach. Das Jahr 2020 war für mich generell doof, weil auch im Februar mein Vater gestorben ist. Dazu dann der Lockdown und eine neue Gruppe auf der Arbeit. Das alles zusammen war für mich sehr schwierig.
Für andere Beschäftigte ist es auch deshalb eine belastende Situation, weil ihnen der Grund für all die Einschränkungen gar nicht klar ist.
Wir haben ja auch Beschäftigte, die das nicht verstehen und nicht nachvollziehen können, ne? Und die haben sich natürlich schwer getan, wenn auf einmal ihr ganzer Rhythmus alles durcheinander ist. Die konnten das einfach nicht verstehen.
Trotz der vielen Schutzmaßnahmen blieb die Tagesförderstätte, wie so viele Orte, an denen Menschen zusammenleben und arbeiten, nicht von einzelnen Corona-Fällen verschont. Zu einem Ausbruch kam es glücklicherweise nie. Aber sowohl Dieter Klenke als auch Björn Humrich haben längere Zeit in Kontaktquarantäne verbracht. Da Klenke der Einzige in seiner Außenwohngruppe ist, der in der Tagesförderstätte von Friedehorst arbeitet, musste er einmal 2 Wochen ausschließlich in seinem Zimmer verbringen, um die anderen Bewohnerinnen und Bewohner nicht zu gefährden.
Als ich dann gehört habe, dass ich 14 Tage in meinem Zimmer bleiben musste, dann habe ich nur gedacht, nein, bitte nicht. Ich habe mich dann so von Tag zu Tag gehangelt. Das haben mir meine Eltern auch immer geraten, aber es war wirklich schwer auszuhalten.
Ähnliche Erfahrungen hat auch Björn Humrich gemacht. Wochenlang konnte er seine Wohngruppe nicht verlassen, weil das gesamte Haus unter Quarantäne stand.
Dann kam es plötzlich so, dass alle getestet wurden und im Zimmer bleiben mussten. Und dann haben alle ein Schokoriegel von einer Gruppenbetreuerin gekriegt, weil sie das so toll gemacht haben. Oder ich habe mein Frühstück ans Bett gekriegt.
Humrich ist generell gut darin, auch in unangenehmen Situationen die positiven Dinge zu sehen. Er konnte die viele Zeit in Isolation auch immer wieder gut nutzen. Und ein bisschen hat er sich sogar mit dem Virus angefreundet, wegen dem er in Quarantäne war. Naja, zumindest mit dessen Optik.
Ich habe Corona-Bilder ausgedruckt, weil mich das so fasziniert hat, wie der aussieht. Ich habe mich auch in der Zimmerquarantäne immer schön abgelenkt, mit Musik gehört und mit Alexa und ich habe alles gemacht, was mir Spaß macht.
Inzwischen stehen die Chancen recht gut, dass Björn Humrich und Dieter Klenke weitere Quarantäneanordnungen erspart bleiben. Seit Mai sind die beiden vollständig geimpft. Laut dem Landesbehindertenbeauftragten Arne Frankenstein haben mittlerweile alle Menschen mit Behinderung in Bremen, die wollen, mindestens eine Impfdosis und überwiegend bereits beide bekommen. Er hat sich von vornherein dafür eingesetzt, dass auch Menschen mit Behinderung früh ein Impfangebot gemacht wird, die nicht in Einrichtungen leben, aber zur Risikogruppe gehören.
Wir haben in Bremen, auch ich ganz persönlich, auch gefordert, dass man sozusagen so Einzelfallentscheidungen zulassen muss, um von dieser Impfreihenfolge auch abzuweichen. Und das hat dann dazu geführt, dass in Bremen eine sogenannte Impfkommission gegründet wurde, die dann über diese Einzelfälle entschieden hat.
Und die Impfpriorisierung war nicht der einzige Fall, bei dem Frankenstein eingegriffen und auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam gemacht hat. Immer wieder intervenierte er auch bei der genauen Auslegung der gesetzlichen Corona-Maßnahmen.
In der Verordnung war zum Beispiel, gab es eine Regelung, ne, der Kontaktbeschränkung, dass man, wenn man sich getroffen hat, das nur mit einem Haushalt machen durfte. Und da wurde dann, also am Anfang, als die Verordnung rausgekommen ist, wurde nicht berücksichtigt, dass Assistenten von Menschen mit Behinderung natürlich ausgenommen sein müssen. Weil dann hätte man ja gar keine Kontaktmöglichkeit mehr, außer sozusagen die Assistenzkraft. Das ist so ein ganz praktisches Beispiel aus der Verordnung, wo ich dann auch interveniert habe und man dann zu einer anderen Regelung gekommen ist.
Eine Metapher über die Corona-Krise, die in den letzten Monaten sehr oft bemüht wurde. Corona sei wie ein Brennglas. Die Krise bringe bestehende Probleme zum Vorschein und spitze sie zu. So sei das auch im Behindertenbereich, sagt Arne Frankenstein. Gerade beim Thema Wohnen könne man aus der Pandemie lernen.
Wenn man jetzt darüber nachdenkt, wo vor allen Dingen auch Corona-Ausbrüche waren, dann sieht man, dass das ganz häufig auch so in größeren Einrichtungen war. Und das spricht aus meiner Sicht auch dafür, dass man noch viel mehr Wohnmöglichkeiten entwickelt, wo man in kleineren, dezentraleren Einheiten, also im Quartier, in der Nachbarschaft, auch Wohnungen hat, wo Menschen, die auch einen ganz hohen Unterstützungsbedarf haben, auch gut zusammenleben können, wo man auch mit nicht behinderten Menschen zusammenlebt, wo man aber trotzdem, und das ist ja ganz wichtig, auch die Assistenz bekommt, die man braucht.
Für manche hat die Pandemie auch Veränderungen gebracht, die sich als Bereicherung herausgestellt haben. Solche Fälle gibt es zum Beispiel in der Tagesförderstätte, hat Leiterin Sanne Heller mitbekommen.
Einigen Beschäftigten, denen hat es ganz gut gefallen in ihrer anderen Gruppe, in der sie waren. Und sie haben zum Beispiel gemerkt, dass sie handwerkliche Fähigkeiten haben und gerne auch wieder handwerklich arbeiten möchten. Und die möchten vielleicht nach Corona jetzt in einer anderen Gruppe arbeiten.
Die einen können nach der Pandemie also in einer Arbeitsgruppe bleiben, wo sie entdeckt haben, was ihnen vielleicht noch mehr liegt. Und die anderen dürfen zurück in ihre alte Gruppe. So der Plan. Die Vorfreude auf das Ende der Krise dürfte also bei den meisten groß sein. Auch Sanne Heller fiebert darauf hin.
Ich freue mich am meisten darauf, dass alle wieder das machen können, was sie wirklich gerne machen. Und wir Projekte machen können, wir wieder singen dürfen und wir ins Schwimmbad fahren dürfen und wir alle möglichen kreativen Projekte gestalten können. Dass wir einfach wieder uns umarmen dürfen, dass wir Feste feiern dürfen. Das habe ich noch ganz vergessen. Einfach auch zusammen tanzen, lachen, feiern und unbeschwert sein.
Ein Schritt ist schon mal geschafft. Die gemeinsame Singrunde kann wieder stattfinden. Und auch Björn Humrich freut sich auf einiges, wenn die Corona-Pandemie irgendwann nicht mehr alles beherrscht.
Dass ich vielleicht alle umarmen darf, die ich jetzt nicht darf, dass ich wieder shoppen gehen darf, dass ich wieder bei sein darf und dass ich keine Einschränkungen mehr habe.
Über den Wolken.
Ja, zum Glück gibt's langsam wieder ein bisschen mehr Freiheit nach anderthalb Jahren, die wirklich nicht leicht waren, besonders nicht für Menschen mit Behinderungen. Vielen Dank, Björn Humrich und Dieter Klenke, dass ihr diesen Beitrag mitgestaltet habt.
Bremen Plus. Bremen Plus.
Heute ist es ja noch ziemlich sommerlich, da könnte man sich doch fast vorstellen, nochmal in so ein schönes, kühles, kaltes Becken draußen zu springen im Freibad. Allerdings sind die meisten Freibäder inzwischen schon geschlossen. Dafür geht im Kino jetzt die Freibadsaison noch in die Verlängerung mit der Komödie Beckenrand-Sheriff. Die startet morgen im Kino. Der Regisseur Markus H. Rosenmüller, der hat sich mit bayerischen Komödien wie Wer früher stirbt, ist länger tot einen Namen gemacht. Diesmal hat er neben bekannten bayerischen Schauspielern auch Milan Peschel vor die Kamera geholt. Und wer Milan Peschel kennt, weiß, der kann sehr lustig sein. Bremen Plus Reporterin Walli Müller hat sich seinen Auftritt als Beckenrand-Sheriff für uns angeschaut.
Auf Bahn 6 ist Kraulen verboten.
Und schon befinden wir uns wieder im Freibad unserer Kindheit. Springen vom Beckenrand verboten, klingt es noch in den Ohren. Und wer es trotzdem wagte, lernte den Bademeister kennen. Weiße Shorts und Adiletten, die Argusaugen ähnlich verkniffen wie beim Schulhausmeister. Perfekte Rolle für Milan Peschel, der hier mit Feuereifer den Pedanten vom Dienst gibt.
Herr Rieger! Sprungturm, nicht Stehturm!
Dr. Rieger, Herr Bademeister!
Schwimmmeister, Herr Rieger!
Dr. Rieger, Herr Bademeister!
Schwimmmeister!
Natürlich mag keiner im Ort Schwimmmeister Kruse. Und er mag auch niemanden, schon gar nicht Sally, den afrikanischen Flüchtling, der ihm als Gehilfe aufgedrängt wird.
Wenn du mir hier Probleme machst.
Ja, jeder Flüchtling macht Probleme.
Nein, nicht jeder Flüchtling. Du machst Probleme.
Vorurteile, die im Laufe der Komödie natürlich abgebaut werden müssen. So viel ist vorhersehbar. Alles andere überhaupt nicht. Denn Rosenmüllers Film quillt förmlich über vor Themen, schrägem Personal und erzählerischen Wendungen. Der Start ist noch schleppend, dann aber zündet das Gagfeuerwerk und man kann herzlich lachen über Slapstick-Einlagen am Beckenrand und das skurrile Gespann, das da im Freibad für Ordnung sorgt.
So, jetzt kannst du gleich mal notieren. Regel Nummer 1, ein Schwimmmeister setzt sich immer durch.
Runter jetzt! Leiter oder Becken, ich zähle bis 3. Ich bin doch kein kleines Kind mehr.
Regel Nummer 2, null Toleranz in jeder Aufstand. Führt zum Chaos.
Vielleicht könnte der Freibad-Hilfs-Sheriff Sully sogar noch in Ruhe schwimmen lernen, stünde nicht plötzlich die ganze Institution vor dem Aus.
Ich kann nur sagen, die finanzielle Situation ist weitaus schockierender als ursprünglich angenommen. Deshalb wird uns nichts anderes übrig bleiben, als das Freibad zu schließen.
Gisela Schneeberger als mit allen Wassern gewaschene Lokalpolitikerin ist eines von vielen bekannten Gesichtern, die einem hier begegnen. Auch Sebastian Betzel, gerade auch als Kommissar Eberhofer im Kino, ist mit dabei, als böser Baulöwe.
Wie wäre es, wenn ich Ihnen das Freibad wegreiße und dafür exklusive Townhouses im Landhausstil hinstelle? Ha?
Und da ist ja auch noch die erfolglose Wasserballmannschaft, die im Freibad trainiert. Selbst der Nichtschwimmer Sally ist für diese Truppe eine Verstärkung. Eine junge Leistungsschwimmerin, die ihre Jugend an den Sport vergeudet hat. Und der drohende Abschiebungsbescheid für Sally. Nicht alle Handlungsstränge sind gleichermaßen tiefgründig geraten. Aber in der Gesamtheit ist Rosenmüllers Komödie grundsympathisch und der Tonfall angenehm unverkrampft.
Also ich sollte noch ein bisschen mehr Leberkäse zulegen.
Das heißt Leberkäs. Wo kommst du?
Aus Berlin.
Du hast dich schon integriert.
Ich bin integriert.
Ja, und wieso ist dann keiner da?
Wegen dem Wetter.
Sogar zarte Liebesgeschichten deuten sich im Beckenrand-Sheriff an, parallel zur Freibad-Rettungsmission.
Ich habe Sie vermisst.
Ja, wirklich?
Leeren Sie nicht um 18 Uhr die Mülleimer?
Frau Wilhelm, wenn ich Sie nicht hätte.
Wir sind, was wir wiederholt tun.
Es gibt gar nicht oft deutsche Mainstream-Komödien, von denen man sich so gut unterhalten fühlt. Am lustigsten ist dabei Milan Peschels Bademeister-Karikatur.
Schuhe aus! Und Strümpfe! Ansonsten lernen Sie mich kennen!
Die Komödie Beckenrand-Sheriff startet morgen in den Kinos. Wally Müller hat euch den Film vorgestellt. Und das hier ist Alicia Keys, die singt jetzt für uns Empire State of Mind. Part 2 Broken Down, um hier mal den ewig langen Songtitel vorzulesen.
Bremen Plus. Pop-up.
Vor ein paar Tagen hat am Bremer Theater die Spielzeit begonnen. Also so richtig Theater vor Publikum und so. Bald startet dann wohl endlich auch der neue James-Bond-Film in den Kinos, auch schon lange erwartet. Also man merkt, es geht wieder was in Sachen Kultur. Auch die Bremer Kinder- und Jugendkantorei kann nach langer Pause mal wieder Theater vor Zuschauern spielen. In anderthalb Wochen stehen ihre Aufführungen von Was tust du an von ihrem Theaterstück. Und eben dieses Stück wollten sie eigentlich schon im März 2020 aufführen, standen in den Endproben und eine Woche vor der Aufführung musste alles abgesagt werden, aus Gründen, die ich jetzt wohl nicht mehr erläutern muss hier. Insgesamt beschäftigt der Stoff die Jugendlichen also schon seit über 2 Jahren jetzt. Damals war die Idee von Chorleiterin Ilka Hoppe, das Märchen Das kalte Herz von Wilhelm Hauff auf der Bühne zu inszenieren. Für die, die das Märchen nicht kennen, da geht es um den Köhler Peter Munk, der im Streben nach einem besseren Leben schließlich beim teuflischen Holländer Michel landet, der ihm zwar Reichtum beschert, dafür aber sein Herz gegen einen Stein in der Brust eintauscht, sodass Peter absolut nichts mehr fühlen kann. Das also das Märchen, das Ilka Hoppe umsetzen wollte. Sie hat dann den Bremer Theaterpädagogen Christoph Jäger gefragt, ob er Lust hätte auf das Projekt. Hatte er. Und gemeinsam mit dem Chor ging es dann im Sommer 2019 auf Chorfreizeit.
Wir sind dann nach Langeoog gefahren und haben dort die Chorfreizeit gemacht und dort das Stück Das kalte Herz gelesen als Märchen und haben aber relativ schnell gemerkt, dass wir auf so eine Klassiker-Inszenierung jetzt gar nicht so Lust haben. Sondern vielmehr tauchten so Fragen auf beim Lesen des Märchens und es beschäftigten uns einzelne Motive, die im Märchen so auftauchen. Und an denen haben wir dann intensiver gearbeitet und dann für diesen Peter Munk, der uns als Figur natürlich interessiert hatte und der natürlich auch in unserer Fassung auftauchen sollte, für den haben wir dann ein Umfeld geschaffen mit verschiedenen Menschen, bei denen wir gedacht haben, das könnte spannend sein. Also mit welchen Fragen setzt sich diese Generation auseinander? Welche Konflikte entstehen in diesem Umfeld und wo gibt es Reibungspunkte?
Tja, es wurden also Motive und die Hauptfigur des Märchens Das kalte Herz versetzt in die Gegenwart und in eine etwas andere Geschichte, die Christoph Jäger zusammen mit den Jugendlichen entwickelt hat. Also um mal ein Beispiel zu nennen, was sich verändert. Peter Munk geht nun nicht mehr zum Holländer Michel, zum Bösen, um sein Herz gegen Geld zu tauschen, sondern er nimmt an einer Fernsehshow teil namens Wir kaufen dein Herz. Teile des Textes haben die Jugendlichen dann schon auf der Freizeit selbst entwickelt und zurück in Bremen hat Christoph Jäger dann das Theaterstück geschrieben. Neuer Titel, Was tust du? Und diese Frage, was tust du, könnte man vielleicht auch als Überschrift nehmen für die ganzen zentralen Fragen, die für Christoph Jäger in der Geschichte stecken. Sie machen aus seiner Sicht das alte Märchen auch heute noch so relevant.
Ja, das sind wahrscheinlich, und das ist gar nicht mal so überraschend, Fragen nach dem Einfluss des Kapitals auf den Menschen. Etwas, was uns Menschen schon seit geraumer Zeit begleitet. Das sind wesentliche Fragen und scheinbar können sie nicht allumfassend beantwortet werden, sodass sich Generation für Generation damit auseinandersetzen muss und auseinandersetzen sollte. Ich halte das für sehr sinnvoll. Also der Aspekt der Selbstentfremdung, der ja auch im kalten Herzen auftaucht bei Peter Munk, der hat uns natürlich auch interessiert, weil die Fragen, inwieweit unser Konsum heute unsere Beziehungen beeinflusst, das ist ja total relevant und aktueller denn je. Und uns zu fragen, inwieweit wir uns abhängig machen von Materiellem und inwieweit das eigentlich unsere Beziehungen beeinflusst, inwieweit wir Empathie aufbringen können, oder halt eben nicht. Inwieweit wir gute Menschen sein können und halt eben die Frage, ob das eigentlich überhaupt geht, was das eigentlich ist, ein guter Mensch, und ob das ohne Brüche eigentlich überhaupt gehen kann.
Da stecken also wirklich essentielle Fragen des Lebens drin in diesem Stück. Aber die Bremer Jugendkantorei wäre nicht die Bremer Jugendkantorei, würde nicht auch Musik eine Rolle spielen in Was tust du? Es werden Songs von verschiedenen Interpreten gesungen. Zum Teil sind es Lieder, die Christoph Jäger selbst geschrieben hat. Aber auch sehr bekannte Songs sind dabei von den Ärzten, von Element of Crime und Rio Reiser. Begleitet wird die Jugendkantorei dabei vom Bremer Kaffeehausorchester. Wir hören mal rein, wie das klingt hier. Das ist zum Beispiel Rio Reisers Der Traum ist aus.
Der Winter wär vorbei, du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien, der Traum ist aus.
Der Traum ist aus.
Der Traum ist aus.
Der Traum ist aus.
So, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Was tust du zu sehen von der Bremer Kinder- und Jugendkantorei und dem Bremer Kaffeehausorchester, dann greift doch jetzt mal schnell den nächsten Zettel und Stift, der da bei euch rumliegt. Ich sag euch nämlich jetzt, wann das Ganze stattfindet. Die Aufführungen sind am Freitag, den 17. September, also nächste Woche Freitag um 19.30 Uhr und am Samstag, den 18. September auch um 19.30 Uhr. Das Ganze im Theatersaal der Waldorfschule in Bremen-Osterholz. Und alle Infos gibt's auch nochmal auf bremerjugendkantorei.de. Da steht dann auch, wie ihr Karten vorbestellen könnt. Das muss man nicht machen, ist im Moment aber einfach immer sicherer, weil die Zuschauerzahl natürlich begrenzt ist in Corona-Zeiten und man eben nie weiß, wie viele Abendkarten dann noch da sind an der Abendkasse. Jetzt hören wir einen Song, der auch in diesem Stück vorkommt, in Was tust du? Das ist Element of Crime mit Liebe ist kälter als der Tod um 14.51 Uhr.
Bremen Plus Pop-Up.
Und das war auch schon wieder das Pop-Up an diesem Mittwoch von 14 bis 15 Uhr. Ihr könnt das Ganze nachhören auf Spotify und gleich gibt es nochmal Nachrichten um 15 Uhr. Bis dahin ist hier noch Jackson 5, I Want You Back. Ich bin Ben Bukes, schönen Nachmittag, bis demnächst. Ciao.
Bremen Plus. Bremen Plus.